Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen, zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Den Verrat liebe ich, aber den Verräter lobe ich nicht. So hatte Cäsar das gesagt. Heute sagen wir etwas lockerer, man liebt den Verrat und hasst den Verräter. Verrat ist offenbar uralt. Es gab doch auch einen gewissen Judas. Die christliche Lehre ist sich inzwischen nicht so ganz einig, wie er wirklich hieß und ob es nicht doch ein abgekartetes Spiel unter Mitwissen Jesu war und so weiter, aber egal. Jedenfalls gibt es den Verrat Judas im Volksmund für 30 Silberlinge, also das älteste Motiv der Welt, Geld. Es heißt ja auch verraten und verkauft. Verkauft! Es wird nicht nur verraten, nein, es wird auch verkauft. Und wer kauft den Verrat? Ja, die, die den Verrat lieben, aber den Verräter hassen. Einzelne Menschen machen so etwas. Ganze Gruppen machen so etwas. Auch Institutionen, Staaten, Politiker und Parteien machen so etwas. Den Verrat lieben. Ja, warum den Verrat lieben? Das ist doch etwas Verwerfliches. Ach so, ja genau, dieses Verwerfliche, das man nicht billigen kann, bleibt einfach ganz und gar an dem Täter, dem Verräter, kleben. Dann hat die zu missbilligende Tat nichts mit einem selbst zu tun und das, was der Verräter oder der Verrat offenlegt, ist mit allen Konsequenzen verwendbar. Und diese Konsequenzen sind ein Vorteil für den Verratsadressaten und beinhalten natürlich einen ziemlichen Nachteil für den Verratenen. Schüler und Kinder nennen das Petzen. Und wenn eine olle Petze auffliegt, dann ist sie bei ihren Mitschülern erledigt. Niemand erzählt ihr mehr irgendetwas, sie wird an nichts mehr beteiligt, bleibt überall außen vor. Sie wird ausgegrenzt. Spitzel und U-Boote heißen diese Ungeliebten mit der so geliebten Neigung zum Verrat im Berufsalltag oder in der Bevölkerung in diktatorischen Staaten. Dort nennt man sie auch Denunzianten. Jetzt bin ich bei der Denunziation. Leider haben wir Deutschen eine sehr unglückliche Erfahrung in unserer Geschichte mit diesem Wort. Denunziation ist eine äußerst aggressive Handlung. Sie dient dazu, Menschen zu isolieren, zu diskriminieren oder gar zu vernichten. Meistens handelt es sich um Menschen, die sich von der Allgemeinheit unterscheiden, irgendwie anders sind, sei es andere Ansichten und Meinungen vertreten, andere Religionen oder eine andere Herkunft haben, anders leben und so weiter. Ursprünglich heißt Denunziation Anzeige, also etwas Verbotenes, ein Verbrechen anzeigen, aber auch anprangern, also jemanden an den Pranger stellen, was ja bedeutet, eine Schandtat öffentlich zu machen und den Übeltäter der allgemeinen Häme oder öffentlichen Bestrafung auszusetzen. Wem geschieht denn das bevorzugt? Menschen, die die Ordnung und den gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhalt eines Staates stören oder gefährden. Auch zur Abschreckung für andere, die das noch planen sollten. Somit kann man Andersdenkende und Oppositionelle schneller ausschalten. Als Anreiz zum Spitzel- und Denunziantentum genügt ein einfacher Trick. Der zu denunzierende Störer ist einfach ein Krimineller. Und die Denunziation nützt der guten Sache und damit dem gesamten Volk. Und sie nützt dem Denunzianten, natürlich. Sonst würde niemand sich dazu bereit erklären. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Schmerzensgeld wegen der Verachtung, die er als Verräter hinnehmen muss. In Deutschland gab es in den letzten 70 Jahren Blütezeiten des Denunziantentums. Irrwitzige Straftatbestände wie Heimtücke, Hören von Fremdsendern Rassenschande reichten den Bürgern aus, um in Nachbarn, Freunden, sogar Verwandten bedrohliche Feinde zu sehen, die man dann per Denunziation ausschalten musste. Lohn der Tat war das für den Deutschen wichtige Lob, ein nützlicher und korrekter, aufrechter Bürger zu sein und natürlich das Machtgefühl gegenüber dem Denunzierten. Das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR hatte ebenso seine Methoden, sich ein Informantenheer aus Denunzianten zu beschaffen. Gut, man muss auch sagen, Repressalien und Erpressung waren nicht selten das Mittel der Wahl. Aber ich wollte nicht auf diese unglückliche und unrühmliche Vergangenheit zu sprechen kommen. Mir geht es um den Charakter des Denunzianten und den, der davon profitiert und dies aus Eigennutz fördert. Wie ich schon sagte, Denunziation bedeutet Ausgrenzung Einzelner. Im Gegensatz zum Verrat, der in jedem Bereich, auf jeder Ebene zwischen allen Menschen passiert, hat die Denunziation ein ganz besonderes Merkmal. Sie richtet sich an eine übergeordnete Instanz. Vorgesetzte, Finanzamt oder andere staatliche Stellen. Daher ist sie ja auch bei den staatlichen Stellen so beliebt. Wohlgemerkt, wie in uralten Zeiten, nicht der Denunziant. Der Staat erhält somit ein Mittel zur sozialen Kontrolle. Um Denunziantentum zu legitimieren, wird oft das hehre Motiv Erhalt oder Wiederherstellung der gesellschaftspolitischen oder gar staatlichen Ordnung vorgegaukelt. Ein Glück für uns Deutsche, dass der Staat allmählich fähig wird, ohne Denunziation auszukommen. Kontoabfragen, Vorratsdatenspeicherung, elektronischer Entgeltnachweis für Arbeitnehmer Elena. Entgeltnachweis? Was haben denn Daten wie Fehlzeiten, Abmahnungen oder Streikbeteiligungen darin zu suchen? Naja, egal. DNA-Proben bei Neueinstellungen, Fingerabdrücke, Krankendaten und noch mehr und mehr. Wir kommen bald ohne Denunzianten aus. Ja, und was macht man dann als potenzieller Denunziant mit seinem Neid, seiner Missgunst und seiner Rachsucht? Denn das sind oft die eigentlichen Gründe für das Melden finsterer Machenschaften von Nachbarn und Bekannten. Der Lohn ist dann die Schadenfreude. Ha! Jetzt hat er oder sie es aber gekriegt. Das Haus, das Auto, den Job kann er knicken. Hab ich ja auch nicht. Warum soll er oder sie das dann haben? Ja, aber die müssen sich beeilen. Solange der Staat noch nicht alles über seine Bürger weiß, gibt es noch Möglichkeiten. Später ist es dann aus. Außerdem vergoldet der Staat auch noch Informationen, die ihm nützlich sind, die ihm Geld in seinen desolatesten Haushalt seit Bestehen der Republik reinsaugen. Wer also einen Chef hat, der hier oder da etwas schwarz werkelt, auch wenn man selbst was unter der Hand zugesteckt bekommt. Ran an den Computer, Stick rein und runterziehen. Ist kein Clown, ist ja nur kopiert. Die Daten sind ja noch beim Chef. Dann mit der CD vor dem Finanzamt rumwinken und Zug um Zug. Geld her, dann Daten. Aber schnell, bevor es jemand anders macht. Der Staat hat gerade etwas bei uns Neues legitimiert und zur Normalität erklärt. Ihr informiert uns, aber bitte mit nachweisbar dem Haushaltsdefizit nützlichem. Wir blechen dann dafür. Inoffizielle Mitarbeiter gab es doch schon mal irgendwo. Mensch, wo war denn das noch? Na, das fällt mir jetzt gerade überhaupt nicht ein. Wenn es ein anderer Weg gewesen wäre, der Steuersünder habhaft zu werden. Ja, ich bin jetzt auch beim Thema der Woche. Ich würde Juhu rufen. Nein, nicht die Ruhe. Ich würde sagen, gut, dass wir endlich das dem Gemeinwesen zustehende Geld erhalten, um es im Rahmen des Staatshaushaltes aber bitte sinnvoll nutzen zu können. Die Deutschen, die alles in Deutschland nutzen und auch von Steuererleichterungen profitieren, alles an Geldern vom Staat kassieren, was ihnen laut Gesetz zusteht. Diese Deutschen, die sich davor drücken, ihren Beitrag dazu zu leisten und für sich nur Rechte und keine Pflichten kennen, die haben ihr Recht verloren, in dieser Gemeinschaft zu leben und die Annehmlichkeiten zu genießen. Da kenne auch ich kein Pardon. Aber als Staat und dessen Lenkerin einen Freibrief zur Verwendung von Diebesgut zu geben, also das kann ich nicht mehr verstehen. Alle Argumente wie Kronzeugenregelung, Undercover-Agenten der Polizei und so weiter fruchten bei mir nicht. Der Kronzeugenregelung und der Möglichkeit, verdeckte Ermittler einzusetzen, liegen andere Motive zugrunde, als feilgebotene, geklaute Daten zu kaufen. Es zeigt sich mal wieder, dass es bei uns immer noch Kasten gibt, die sich das Recht zurechtbiegen können. Zu den RAF-Zeiten, als es um das Leben von Menschen ging, hat sich der Staat, da war der Lenker Helmut Schmidt, nicht erpressen lassen. Aber heute macht sich der Staat zu einer Hehlerbande, obwohl es nur um Geld geht. Offenbar ist Geld doch ein höheres Gut als Leben. Klar sollte man den Steuerhinterziehern das Handwerk legen, aber das sollte in gemeinsamer Arbeit mit der Schweiz geschehen und da war der Weg doch schon eingeschlagen. Naja, der wurde ja jetzt verlassen, weil die gemeinsame Sache mit Kriminellen schneller zum Geld führt. Das wird wahrscheinlich sowieso nicht für notwendige Dinge ausgegeben werden. Das wird schon irgendwo wieder versacken. Übrigens, an alle Diebe, es gibt eine neue Auslegung des Strafgesetzbuches. Daten seien keine Gegenstände. Sie seien nichts Materielles. Man kann sie also weder klauen noch einem Hehler anbieten. Ihr könnt euch jetzt mal reichlich am Datenfundus bedienen. Und der ist durch die elende Datensammelwut bei uns jetzt auch recht üppig. Und an alle, die scharf auf alle möglichen Daten der Bundesbürger sind. Es gibt keinen einzigen Grund mehr, diese nicht zu kaufen. Ist das nicht herrlich? Ein völlig neues und äußerst lukratives und so legales Geschäftsmodell. Bei mir ist übrigens die Aufforderung jetzt so angekommen, ich könnte doch zum Beispiel in das schlecht geschützte WLAN-Netz meines Nachbarn mal reingucken und mal so seine Kontoauszüge auf dem Rechner ausspähen oder überhaupt seine Daten, seine Mails, Briefe und seine Kontakte ansehen und dann kopieren auf CD. Vielleicht springt für mich dabei was raus. Mir könnte eine Finanzspritze auch nicht schaden. Allerdings muss ich mich da auch beeilen, nicht dass der Bundestrojaner mir da noch zuvorkommt. Mal sehen, wer mir da helfen kann. Na, irgend so ein IT-Spezialist wahrscheinlich. Sicher helfen all die, die sich jetzt über den Kauf der Steuersünder-CD aufregen und dagegen wettern, so wie ich auch, diesen Steuersündern, die sich klammheimlich freuen und hoffen, dass der Kelch wegen der Erhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien an ihnen vorübergeht. Aber wissen können sie es nicht. Und es genügt doch schon, wenn sie aus Sorge mit fahlen Gesichtern in langen Schlangen vor den Finanzämtern stehen und als arme Sünder mit hängenden Köpfen Selbstanzeige machen. Ein Musiker hat mir gestern am Telefon gesagt, er wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn eine CD von ihm, schon bevor sie überhaupt veröffentlicht und die Songs bekannt wären, einen solchen Wirbel machen würde. Was wäre denn, überlege ich jetzt gerade, wenn diese Steuersünder-CD überhaupt nicht existiert? Wenn das Ganze ein Riesenfake der Bundesregierung wäre? So alle paar Jahre mal eine Luftblase losgelassen würde, um die Sünder zur Umkehr und Einhaltung ihrer Pflichten zu bewegen. Ja, Mensch, schön wäre es. Aber ich fürchte, es wird sich ein Markt für diesen Datenklau entwickeln. denn das Motiv Geld ist einfach nicht zu toppen. Der Mensch fällt immer wieder drauf rein. Was bisher nur zur klammheimlichen Schadenfreude gereichte, wird in Zukunft als lukrative Geldquelle sprudeln. Das Denunziantentum. Ich glaube, ich fange jetzt doch mal mit dem Nachbarn unten an. Das kann ich nämlich ohne Mitwässer machen. Die Putzfrau kommt da zweimal die Woche. Die hat der bestimmt nicht angemeldet. Jetzt frage ich mich nur, was für einen Preis man da machen kann. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.